in Beziehung, aber es gibt auch noch eine dritte Ebene, wo ich sage, ja, da ist Friede da. Ich gebe ich möchte zwei Beispiele geben. Als Familie haben wir, wie unsere Kinder klein waren, waren wir in einem Hochhaus, haben wir eine Wohnung gemietet, in einem sozialen, sehr, doch, ja, eher niedrigeren Umfeld. Unten in den Gartenanlagen haben wir dann auch ab und zu mal so Spritzen gesehen. Die Nachbarin hat bei mir geklingelt, bei uns geklingelt. Ich mache die Tür auf und sie drückt mir einen Revolver in die Hand und sagt, mein Mann möchte mich umbringen. In so einer Situation haben wir gelebt in München. Ja, so. Wir haben dort einen Hauskreis gegründet, ja, und haben also uns jede Woche oder dreimal im Monat haben wir uns getroffen. Und es war eine sehr gute Zeit. Also Leute kamen und kamen zum Glauben und so. Naja, und dann hatte ich eine berufliche Veränderung und wir sind weggezogen, ein paar hundert Kilometer weg. Und München ist ja sozusagen auch der Ort oder die Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und da bin ich mit den Kindern mal nach München gefahren und zu einem Spielplatz irgendwo. Und da stürmten drei Frauen auf uns zu. Und sagte, hallo, wie geht's euch? Und so weiter. Das waren die Nachbarinnen von diesem Wohnkomplex. Die waren rein zufällig, waren die auf dem Spielplatz. Und sie haben Folgendes alle drei gesagt. Seitdem ihr weggezogen seid, ging es noch mehr bergab in unserer Siedlung. Es wurde schlimmer. Von dem Zeitpunkt, wo ihr nicht mehr da wart. Das haben Menschen gesagt, die nicht gläubig sind. Und da vermute ich, dass wir als Gemeinde, ja, oder als Familien in unserer Gesellschaft doch einen Platz haben, wo sich Menschen um uns herum wohlfühlen und Frieden erleben oder irgendwie Zeichen der Hoffnung empfinden oder uns auch, oder sagen wir so, Kraft schöpfen. Durch unser Dasein. Das wurde mir da einfach plötzlich bewusst. Ich habe es nicht so erlebt. Ja, wir waren halt einfach da. Wir haben das gemacht, was wir überzeugt waren, was richtig war. Aber sie haben das so empfunden. Und das ist einfach eine Ermutigung, zu sagen, ja, da wo wir leben, in den Beziehungen, in dem Umfeld, da bringen wir auch dieses Reich des Friedens mit hinein. Und wir sollen uns von dieser Wirkung nicht unterschätzen. Diese Wirkung sollten wir nicht unterschätzen. Vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Als junger Mensch, 1972 in München, ich habe ganz in der Nähe von den olympischen Sportanlagen gewohnt. Wir haben evangelisiert, wir waren viel unterwegs während der Olympiade und da gab es dieses Attentat 1972, wo einige Araber Israelis getötet haben. Und die Stadt, die wusste nicht, wie sie das handhaben sollen. Also dieses Attentat während der Olympiade, das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Und die Stadt hat uns 10.000, wir haben einen Jesusmarsch gemacht, oder angeboten, sie haben uns 10.000 Rosen geschenkt zum Verteilen während dieses Marsches. Wir sind dort durch die Straßen gezogen. Vorne stand ein großes Banner, Friede, nicht durch Gewalt, sondern durch Vergebung. Und wir haben die 10.000 Rosen verteilt. Und wir waren sozusagen der Friedensbringer für die Stadt München an dem Punkt. Eine deeskalierende Maßnahme. Aber im Endeffekt, es war Gottes Herz für die Menschen. Friede, nicht durch Gewalt, sondern durch Vergebung. Ja, Gnade und Friede. Und vielleicht komme ich da zum dritten Punkt. Also Gnade und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Diese Reihenfolge ist so interessant für mich. Von dem, der ist und der war und der kommt. Kurze Frage, was für ein Gottesbild, welche Erfahrungen macht ihr in diesem Ist derzeit? Also Gnade und Friede von dem, der ist, der da ist. Gott, der mich sieht. Am liebsten würde ich anfangen, irgendwo zu fragen, sagen, Mensch, mach mal einen Zeugnisabend. Hat er auch einfach ein paar Zeugnisse. Was haben wir denn erlebt in dem Ist? Wo ist der Jesus dran? Ich sage mal ein Beispiel, was mich sehr bewegt hat beim letzten Vater-Sohn-Wochenende. Also ich mache Vater-Sohn-Wochenenden. Hatten wir einen Teilnehmer aus, hat sich ein Mann aus Afrika angemeldet, also der hier in Österreich lebt mit seinem Sohn. Hintergründe habe ich nicht gewusst. Ja. Er hat irgendwo so einen komischen Namen, Akraup, Upre oder irgend so, ja. So wie halt die Afrikaner ihre Namen haben. Ja. So, und ich halte da einen Vortrag für die Väter und für die Söhne gleichzeitig. Und ich rede über, ihr kennt bestimmt dieses Bibelvers von der dreifachen Schnur. Ja? Es gibt einen Vers im Alten Testament, ja, dass eine dreifache Schnur ist, also sozusagen die beste Halt, den man haben kann. Also im Endeffekt habe ich das so gewertet, Vater, Sohn und der Herr Jesus in der Mitte. Ja? Das ist die stärkste Form des Lebens, jetzt in einer Vater-Sohn-Beziehung. Und das habe ich optisch gemacht und habe also drei Schnüre geholt, aus dem Koffer herausgezogen. Und ich habe den afrikanischen Vater mit seinem Sohn gebeten, nach vorne zu kommen. Und ich habe dann ihm das auch so mal fühlen lassen und so. Was ich nicht wusste, ich habe das ja nachher erst erfahren, das wird mir dann schon ein bisschen unheimlich, sein Name bedeutet in Afrika drei Schnüre. Übersetzt, Okraupre. Da ist ihm Gott begegnet. Und seit dieser Zeit, ja, meldet er sich an mit seiner Familie zu einer Familienwoche. Jetzt kommt er wieder zum nächsten Vater-Sohn-Wochenende. Er war kurz vor der Scheidung. Und der Herr ist in seine Familie eingezogen. Gott, der da ist. Der handelt. Aber da gibt es auch eine Zeit, wo er war, ja, und wenn man dann sozusagen dann mal zurückblickt, dann sagt, wie habe ich denn Gott früher erlebt, wo ich jung war? Und da habe ich eine ganz feste Überzeugung, dass die Erfahrungen, die wir mit Jesus machen, die wir mit Gott machen, die prägen ganz stark unser Gottesbild. Und man kann fast aus dem, was man erlebt hat, ja, da schöpfen wir Glauben. Ja, nicht umsonst ist das Alte Testament, Testament voll davon, dass man die guten Taten Gottes den Kindern weitergeben sollen, berichten sollen. Ja, dass wir Zeugnis geben sollen, das verfestigt in uns einen ganz starken Glauben. Ja, was mich als junger Mensch geprägt hat, und das gibt jetzt auch wieder ein kleines Zeugnis, aber einfach um das zu verdeutlichen. Ich hatte einen Auftrag, nach Afrika zu fliegen, um in einem ganz bestimmten Gebiet Hilfestellung zu geben, jetzt für ein Waisenhaus, aber ich habe auch innerlich gespürt, für die Kirche in diesem Land, die Leiter zu sammeln. Und das ist ein Land, Kriegsgebiet, auch heute noch Kriegsgebiet. Wir haben offiziell gesagt, wir möchten gerne das Visum haben. Da hat man kein Konsulat vor Ort, sondern man macht das direkt und sagt, wir würden gerne da und da einreisen. Und die Regierung von diesem Land hat uns zurückgefaxt und hat gesagt, dass wir nicht erwünscht sind. Also wir sind, ja, wir dürfen nicht einreisen. Was haben wir gemacht als junge Menschen? Unsere erste Reaktion war, Herr Jesus, was sagst du dazu? Wenn man einen inneren Auftrag hat, dann war es fast so, als würde auf unserer Straße ein riesengroßer Felsbrocken runterkommen und wir kommen mit unserem Auto nicht mehr weiter. Was macht man? dreht mal um. Wir haben gebetet. Und der Herr Jesus hat uns einfach einen Frieden gegeben, zu sagen, wir beide waren da, der Bruder und ich, wir haben gesagt, wir fliegen trotzdem. So, was haben wir gemacht? Wir sind ins Reisebüro, haben uns das Ticket gekauft und sind geflogen und sind gelandet. Und die erste Reaktion war, haben wir Ihnen nicht mitgeteilt, dass Sie nicht erwünscht sind? Und haben gesagt, ja, dieses Fax haben wir von Ihnen erhalten, aber wir möchten trotzdem rein. Und sie haben uns reingelassen, weil wir einen Auftrag gehabt haben. Nicht einen menschlichen, sondern einen göttlichen Auftrag. Und dieses Erlebnis hat mich so geprägt, ja, dass mein Glaube, ja, und da kann vielleicht jeder von uns dasselbe vielleicht auch sagen, ja, oder artikulieren für sich selber, da ist für mich eine Überzeugung gewachsen, für Gott ist nichts unmöglich. Da, wo er eine Tür aufmacht, niemand kann sie zusperren. Aber das hat sich verfestigt, ja, und das hat sich in meinem Leben verfestigt, und es gibt noch andere ganz tiefe Erlebnisse in meiner Jugendzeit, ja, wo ich sage, ja, das macht mich aus. Aber er kommt auch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und ich denke, da stehen wir jetzt vor einer Herausforderung. Ja? Stell dir vor, ja, wenn du dein Leben anschaust, deine Prägungen, deine Überzeugungen, ja, Gott möchte sich dir, uns offenbaren. Und jetzt wage ich einfach mal eine These. Gott möchte dir anders begegnen, als was du es gewohnt bist. Er möchte dir neu begegnen, anders als was du gewohnt bist. Jetzt könnte ich hergehen und sagen, ja, ich, das mit der offenen Tür. Und das, wenn Gott was verheißt, dann hält er sich dran. Ja, da kann ich mich voll drauf verlassen. Ja, da kann ich mich ins Flugzeug hocken und sagen, hier bin ich, ich möchte da rein. Und da komme ich rein. Und wenn Gott jetzt sich mir offenbaren möchte in einer anderen Art und Weise, dann habe ich meine Schwierigkeiten. Ich bin das ja so gewohnt. Ja, und da kann man jetzt jede Erfahrung reinsetzen. Und vor einigen Jahren habe ich eine Schrift von einem Theologen gelesen, eigentlich ein berühmter Theologe, Romano Guardini, ein katholischer Theologe. Und der sagt in seinen Publikationen an irgendeinem Punkt, dass wir Entspannung erlangen durch die Andersartigkeit Gottes. Ja? Ich gebe ein Beispiel. Also, ich bin wirklich jemand, der sagt, okay, gut, also Pionierprojekt, ich gehe dann nach Afrika oder ich gehe nach Italien, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und in der letzten Zeit bin ich mehr und mehr davon konfrontiert, Gott als Vater kennenzulernen. Und ich habe da meine Schwierigkeiten. Ich bin so geprägt, ja. Aber vielleicht bin ich auch sehr angespannt durch meine Prägung, ja. Und dann kommt Gott und sagt, ich bin auch dein Vater. Ich bin nicht nur derjenige, für den du schuftest und rackerst und die Welt auf den Kopf stellst und evangelisierst und missionierst und das und das und das machst, sondern ich bin auch dein Vater. Und das wäre ein Wunsch an uns, an mich auch, zuzulassen, dass Gott sich anders offenbart. Vielleicht hast du die Größe Gottes, und das beschreibe ich jetzt in den Worten, die Größe Gottes erlebt. Aber vielleicht kommt der Herr und sagt, ich möchte dir ganz nahe sein. Oder bist du auf der anderen Seite, wo du sagst, ja, ich fühle mich so geborgen in Jesus. Das ist schön und kuschelig. Und dann fängt der Herr an, dir zu offenbaren, wie groß sein Universum ist. Wie groß bist du? Diese gewaltige Größe. Und in dieser Spannung leben wir. Und wenn wir uns danach sehnen, dass Gott sich uns offenbart, dann kommt er oft in der Andersartigkeit, aber das bringt die Tiefe mit sich. Da erleben wir dann eine Tiefe des Glaubens. Und vielleicht überspringe ich jetzt noch einen Punkt und komme zum letzten Punkt. Er hat uns gemacht zu Priestern. Weiß nicht, der Begriff Priester ist belegt. Wir haben, klar, man kann nach Asien schauen zu den Priestern, man kann, wir sind hier mit Priestern konfrontiert. Aber ich meine dieses biblische Begriff Priester. Ich drücke das mal einfach mal bildlich aus, weil vielleicht tun wir uns da einfacher. Der Priester hat zu sagen, also du und ich, wir sind alle Priester, sozusagen, von Gott her gesehen. Das ist keine Kaste, sondern das ist ein Lebensstil. Eine linke und eine rechte Hand, einfach bildlich gesprochen. Ein Priester steht in der Mitte zwischen Gott und den anderen Menschen. Ein Priester hat zwei Ohren. Er hört, was die Menschen sagen, was sie brauchen. Aber hat auch ein Ohr, was Gott sagt über den Menschen, über die Situation. Priester sein heißt zutiefst, ich bin bei den Menschen, ich höre ihnen zu. Aber ich bestürme eben auch stellvertretend für diese Person den Himmel. Das ist die eine Seite des Priestertums. Die andere Seite des Priestertums, ich bestürme den Himmel und höre, was Jesus sagt. Und gehe zu den Menschen hin und bringe ihm das, was man von Jesus empfangen hat. Das sind die beiden Seiten von Priestertum. Das kann man sehr persönlich erleben, aber ich glaube, dass wir das auch als Gemeinde erleben. Wir als Gemeinde Priester zu sein, offen zu sein für die Menschen, auf ihre Nöte zuzugehen und gleichzeitig sie vor Gott zu tragen und von ihm zu hören, was er zu sagen hat, was er tun möchte. Ich glaube, dass diese Dinge in der kommenden Zeit einfach, so lese ich das, wenn ich diese Bibelverse lese, dass wir da ja, auf einem guten Weg sind. Also im Bereich der Gnade, des Friedens, der Versöhnung, aber auch unsere Stellung in dieser Welt. Und das wünsche ich mir, im Raum der Gnade zu stehen, miteinander versöhnt zu leben, offen zu sein für die Begegnung Gottes und die Menschen um uns herum vor Gott zu bringen. Amen.